wesentlichen Aussagen, kann man sich vorne oder hinten an der Türe mitnehmen, gleich oder später. Und ich darf euch alle zum Gottesdienst heute auch ganz herzlich begrüßen. Benni hat schon erwähnt, 3. Oktober, seit 1990, Tag der Deutschen Einheit. Ich bin ja ein paar Jahre älter, ich habe also noch lang erlebt, dass der Tag der Deutschen Einheit der 17. Juni war. Und der war mir viel lieber, weil ich habe am nächsten Tag Geburtstag und da konnte man das immer vorfeiern oder reinfeiern. Aber mich hat keiner gefragt, als dieser Tag verlegt wurde, leider. Aber an so Nationalfeiertagen feiert man ja weniger persönliche, sondern mehr nationale Geburtstage und Anlässe. Meist feiert man Siege über andere Mächte, über Zustände und man sieht sich immer selbst als die Guten an. Sehr viele feiern mit Militärparaden, mit Machtdemonstrationen, mit Denkmalen, vor allem sich selber. Sehr wenige richten Denken und Danken an den allmächtigen Gott und nicht zuletzt deshalb reift auch das Böse aus, häufen sich böse Zeiten. Und deswegen betrachten wir heute in der Predigt eine Machtdemonstration des Herrn aller Herren und lernen dabei auch so manches über sein Reich, das ja nicht von dieser Welt ist und eine heilige Nation, die wir als Christen sein dürfen. Wir lesen Markus 5, Vers 1 bis 20. Und sie kamen ans andere Ufer des Sees in die Gegend der Gerasener. Und als er aus dem Boot trat, lief ihm alsbald von den Gräbern her ein Mensch entgegen mit einem unreinen Geist. Der hatte seine Wohnung in den Grabhöhlen. Und niemand konnte ihn mehr binden, auch nicht mit Ketten. Denn er war oft mit Fesseln und Ketten gebunden gewesen und hatte die Ketten zerrissen und die Fesseln zerrieben und niemand konnte ihn bändigen. Und er war alle Zeit Tag und Nacht in den Grabhöhlen und auf den Bergen, schrie und schlug sich mit Steinen. Als er aber Jesus sah, von ferne lief er hinzu und fiel vor ihm nieder und schrie laut: Was willst du von mir, Jesus, du Sohn Gottes des Allerhöchsten? Ich beschwöre dich bei Gott, quäle mich nicht. Denn er hatte zu ihm gesagt: Fahre aus, du unreiner Geist, von dem Menschen. Und er fragte ihn: Wie heißt du? Und er sprach: Legion heiße ich, denn wir sind viele. Und er bat Jesus sehr, dass er sie nicht aus der Gegend vertreibe. Es war aber dort an den Bergen eine große Herde Säue auf der Weide. Und die unreinen Geister baten ihn und sprachen: Lass uns in die Säue fahren. Und er erlaubte es ihnen. Da fuhren die unreinen Geister aus und fuhren in die Säue und die Herde stürmte den Abhang hinunter in den See, etwa 2000, und sie ersoffen im See. Und die Sauhirten flohen und verkündeten das in Stadt und auf dem Lande und die Leute gingen hinaus, um zu sehen, was geschehen war und kamen zu Jesus und sahen den Besessenen, wie er da saß, begleitet und vernünftig, den, der die Legion unreiner Geister gehabt hatte. Und sie fürchteten sich. Und die es gesehen hatten, erzählten ihnen, was mit dem Besessenen geschehen war und das von den Säuen. Und sie fingen an und baten Jesus, aus ihrem Gebiet fortzugehen. Und als er in das Boot trat, bat ihn der Besessene, dass er bei ihm bleiben dürfe. Aber er ließ es ihm nicht zu, sondern sprach zu ihm: Geh hin in dein Haus und zu den Deinen und verkünde ihnen, welch große Wohltat dir der Herr getan und wie er sich deiner erbarmt hat. Und er ging hin und fing an, in den 10 Städten auszurufen, welch große Wohltat ihm Jesus getan hatte. Und jedermann verwunderte sich. Diese Heilungsgeschichte steht in allen Synoptikern, also Matthäus, Markus, Lukas nennt man ja die Synoptiker, ist also eine sehr wichtige Begebenheit für alle Leserkreise, ob mit eher jüdischem, römischem oder griechischem Hintergrund. Und alles passt auch zur bekannten Aussage eines weisen Mannes: An allen Schauplätzen der Welt kommen 3 Mächte zusammen, des Teufels Großmacht, des Menschen Ohnmacht und Gottes Allmacht. Und unter dem Gesamtthema die Grenzen des Bösen, Ermutigung für böse Zeiten, heißen unsere drei Punkte heute: Das Böse ist stark, das zweite: Jesus ist stärker und das dritte: Bindung an den Sieger ist notwendig. Zum ersten: Das Böse ist stark, die ersten 5 Verse, es beginnt: Und sie kamen ans andere Ufer des Sees in die Gegend der Gerasener. Unser Bibeltext steht im Anschluss an die Sämann- und Senfkorngleichnisse und an das Wunder von der Stillung des Sturms. Also die Jünger und wir Leser haben schon lernen können, Jesu Reich ist ein besonderes Reich, es entsteht auf ganz eigene Art und Weise. Und Jesus ist ganz der Herr aller Schöpfung, der allmächtige Schöpfer. Inhaltlich kommen wir also von dieser Tatsache her und örtlich kommen wir vom jenseitigen Ufer an das andere Ufer, hier an das Ostufer des Sees Genezareth. Es ist, so steht es hier in meiner Übersetzung bei Luther, das Gebiet der Gerasener, in anderen Handschriften auch das Gebiet der Gadarener oder der Gergesener genannt. Es sind Bewohner einer Gegend, einer Stadtgemeinde und hier gibt es mehrere Städte mit ähnlich klingenden Namen zur Auswahl. Also es gibt ja bei uns auch Kirchheim, Kirchhardt, Kirchberg, Kirchhausen und dort auch ähnlich klingende Städte. Dieses Gerasa liegt 60 Kilometer vom See entfernt, im heutigen Jordanien. Gadara liegt schon näher, nur 10 Kilometer vom See weg. Aber noch besser passt Gergesa, heutige El Kursi, direkt am See gelegen. Es hatte lange Zeit einen Fischereihafen, der zwar heute stillgelegt, aber noch vorhanden ist. Und vor allem passen die Ortsbeschreibungen von unserem Predigttext gut dazu. Es gibt in der Nähe ein Wadi, also ein Flussbett, dessen Wasser, sofern welches fließt, in den See mündet. Und dieses Wadi war die Grenze zwischen dem Zehn-Städte-Gebiet, das in Vers 20 erwähnt wird, und dem Gebiet von Herodes Philippus. Und es gibt dort auch einen Steilhang mit vielen Höhlen. Wir können also davon ausgehen, dass der Ort Gergesa gemeint ist und man eigentlich am besten vom Gebiet der Gergesener spricht. Aber es ist ja auch nicht von einer bestimmten Stadt die Rede, sondern vom Gebiet dieser Leute. Und Jesus, der für sich und seine Jünger die Ruhe und Einsamkeit suchte, ging sicher nicht auch an der belebtesten Stelle an Land. Aber wir sehen, mit Ruhe war überhaupt nichts. Vielmehr gibt es eine dramatische Begegnung, ja, man kann sagen, dort ist die Hölle los. Ausführlich wird das bzw. die Person beschrieben in den Versen 2 bis 5, Vers 2. Und als er aus dem Boot trat, lief ihm alsbald von den Gräbern her ein Mensch entgegen mit einem unreinen Geist. Hier in Markus 5 finden wir die genaueste, detaillierteste Beschreibung von den synoptischen Evangelien. Und an dieser Stelle müssen wir auch kurz darauf eingehen, dass in Matthäus 8 von 2 Besessenen die Rede ist, während bei Markus und auch in Lukas 8 nur eine Person genannt ist. Und weil Gottes Wort nichts Falsches enthält und sich auch nicht widerspricht, ist es am besten so zu verstehen, dass Markus und Lukas den krasseren Fall als besonderes Anschauungsbeispiel herausgreifen und genau darstellen, während Matthäus einfach die vollständige Zahl der damals auftretenden Besessenen nennt. So eine Art Freiheit der Evangelisten gibt es so 3-4 Mal und wir können das auch hier gut nachvollziehen, nicht zuletzt auch deshalb, weil Matthäus die Begebenheit relativ nüchtern und kurz in 7 Versen abhandelt, während Lukas mit 14 Versen den doppelten und Markus mit 20 Versen fast den dreifachen Umfang darauf verwendet. Und auf jeden Fall ist das Beispiel sehr krass. Wir waren vor ein paar Monaten bei einem Grillfest eingeladen, mit etlichen Leuten, von denen uns nicht alle näher bekannt waren. Und ein geistig behinderter, netter Jugendlicher war auch dabei, hat uns alle freundlich per Handschlag und mit Vorstellung seines Namens begrüßt. Und als wir einige Zeit später beim Essen saßen, schlug er aus dem Nichts heraus kräftig zu, traf mit der Faust einen neben ihm sitzenden, durchaus kräftigen Mann, der es zwar gelassen nahm, aber doch einen ordentlichen Haken verkraften musste. Und gleich danach tat es dem Jugendlichen leid, er zog sich ziemlich zurück, saß viel im Auto. Und wir haben dann erfahren, dass das so circa einmal im Monat passiert. Deshalb darf er nicht einmal bei seiner Mutter auf dem Beifahrersitz mitfahren. Und da haben wir gesehen, schon das macht große Probleme, vor allem den Eltern. Und wie krass wird das erst bei diesem Besessenen geschildert. A, Vers 2, der kam von den Gräbern her. Der Mann lebte also gar nicht mehr bei den anderen Menschen in der Stadt, sondern als Lebender bei den Toten in den Grabhöhlen. Das ist nicht nur befremdlich und eklig, sondern das bedeutet neben körperlicher, krasser Unreinheit auch rituelle Unreinheit nach jüdischer Sicht, nach dem Alten Testament. Dort lesen wir in 4. Mose 19, dass die Berührung eines Toten, egal ob er gerade gestorben ist oder viel später die Totengebeine oder auch nur das Grab berührt werden, der Betreffende zunächst für 7 Tage unrein ist. Die Reinheit kann nur wiederhergestellt werden, wenn er am 3. Tag auf besondere Weise mit Wasser besprengt und am 7. Tag von einer reinen Person nochmal besprengt und entsündigt wird. Und wenn er sich dann noch selbst abwäscht an diesem 7. Tag, dann ist er ab dem Abend der 7. Woche wieder, am Abend der 7. Woche wieder rein. Und dann heißt es noch, wer aber unrein wird und sich nicht entsündigen will, der soll ausgerottet werden aus der Gemeinde. Dieser Mann ist also de facto ausgerottet und tot, körperlich und geistlich, rituell, völlig unrein. Und nun kommt erschwerend oder besser beschwerend hinzu, B, Vers 2, mit einem unreinen Geist. Er war dämonisch besessen. Sein Geist war in der Macht eines teuflischen Geistes, Dämonen gesteuert. Von Menschen, die von Dämonen besessen waren, ist schon in Markus 1 in Kapernaum bei einem einzelnen Menschen. Und dann heißt es, dass neben den Kranken auch viele Besessene zu Jesus gebracht wurden und er die vielen Geister alle austrieb. Und auch in Markus 3 vielfach die Rede. Und deshalb kamen ja auch die feindlich gesinnten Schriftgelehrten zur gotteslästerlichen Schlussfolgerung, er treibt die bösen Geister durch ihren Obersten aus. Es scheint so und war auch so, dass die Hölle mobil machte gegen den Gottessohn. Und hier ein besonders schrecklicher Fall. Er wird weiter beschrieben, C, Vers 3, der hatte seine Wohnung in den Grabhöhlen. Es knüpft an den Einstieg an, der kam nicht nur von den Gräbern, der wohnte auch dort. Grabstätten als Stätten des Todes, damit verbinden sich Dämonen, damit verbinden sich bis heute okkulte Kreise, damit verbindet sich auch Götzendienst. Die Bibel beleuchtet dies vor allem an 2 Stellen. Die erste ist sehr bekannt, Johannes 8, Vers 44. Der Teufel ist ein Mörder von Anfang an. Also von Anfang an gehören Tod und Teufel zusammen. Und die zweite Stelle ist vielleicht etwas weniger bekannt, Jesaja 65, Vers 3 und 4. Da sagt Gott über sein abtrünniges, götzendienerisches, also den Götzenopfern des Volk: Sie kränken mich beständig ins Angesicht. Sie opfern in den Gärten und räuchern auf Ziegelsteinen. Und jetzt kommt's. Sie sitzen in Gräbern und bleiben über Nacht in den Höhlen, den Grabhöhlen, essen Schweinefleisch und haben Gräuelsuppen in ihren Töpfen. Und die ganze Bibel warnt uns ja immer, dass wir uns weit von dem Okkulten fernhalten sollen. Und bei dem Besessenen ist längst ein für sich und für ihn selbst gefährlicher Zustand eingetreten. D, Vers 3b bis 4. Niemand und nichts konnte ihn mehr binden und bändigen. Seiner Besessenheit hat der Mann außergewöhnliche körperliche Kräfte. Das ist öfter so Ähnliches, lesen wir von einem Mann in Apostelgeschichte 19, der als Einzelner 7 Männer, die Söhne eines jüdischen Hohepriesters, zusammenschlug, sodass sie schwer verwundet und ohne Kleider geflohen sind. Und hier bei unserem Mann hatten oft Menschen auch in Gruppen versucht, ihn mit Ketten zu binden. Ein bisschen ist das ihnen gelungen, mit den Fesseln. Da sind so Fußfesseln aus Leder oder Pflanzenfasern gemeint, aber nichts hatte Erfolg. Und so ging man diesem Ungeheuer, sobald man ihn sah, in größtmöglichem Bogen aus dem Weg. Die Parallelstelle in Matthäus berichtet, dass alle den Weg gemieden haben, wo man ihm hätte begegnen können. Er störte, zerstörte andere und zerstörte vor allem sich. Das ist E, Vers 5. Er schrie Tag und Nacht und schlug sich mit Steinen. Überall in der Nähe hörte man seine gellenden Schreie von Qual und Schmerz. Er verletzte sich selbst, schlug sich blutig mit Steinen unter dem Einfluss des Dämons. Und man sieht auch hier wieder, Teufel und tödliche Wunden stehen im Zusammenhang. Gott führt zum Leben, er will jedermann den Weg zum Leben führen, zum erfüllten, zum ewigen Leben. Der Teufel dagegen bringt tödliche Wunden, führt zum Tod und ins Nichts. Das war unser erster und ein schlimmer Punkt. Aber das Böse, Tod und Teufel lassen sich nicht verharmlosend darstellen. Das wäre auch nicht der Bibel gemäß, sie beschönigt auch nichts. Und es ist wichtig, sich klarzumachen, in welchem wirklich unterirdischen Siechtum sich dieser Mensch befunden hat. Und welche Mächte nun aufeinandertreffen bei dieser Wende in seinem Leben und unserem zweiten Punkt, Jesus Christus ist stärker. Vers 6 bis 13. In Vers 6 lesen wir, als er aber Jesus sah, von ferne lief er hinzu und fiel vor ihm nieder. Also von den Hängen mit den Höhlen sieht der Mann von ferne Jesus. Nein, er läuft hinzu, um ihn abzufangen. Aber woher wusste er, dass es Jesus war? Konnte er nicht mit einem Fernglas hinschauen oder mit dem Handy hinzoomen? Und das Boot war sicher auch nicht besonders auffällig. Die gleichzeitig erschreckende und erstaunliche Antwort ist, durch den Durchblick die Klarsicht des Dämonischen. Schon angesprochen in Kapitel 1, Vers 24, redete der unreine Geist Jesus von Nazareth mit Namen an und der Aussage, du bist gekommen, uns zu vernichten, du bist der Heilige Gottes. Und 10 Verse danach heißt es zusammenfassend, und er trieb viele böse Geister aus und ließ die Geister nicht reden, denn sie kannten ihn. Ähnlich Kapitel 3, Markus Evangelium. Und wenn ihn die unreinen Geister sahen, fielen sie vor ihm nieder und schrien, du bist Gottes Sohn. Und er gebot ihnen streng, dass sie ihn nicht offenbar machten. Menschlich gesehen hätten alle um Jesus, die Jünger und sich selbst Angst haben müssen, wenn dieses schreckliche, schreiende und blutig entstellte Ungeheuer auf Jesus beim Anlegen am Ufer zustürmte. Höchste Gefahr, Alarmstufe rot. Der Satz in Vers 6 jedoch beginnt zwar mit, er lief hinzu, geht aber nicht weiter wie in seinem bisherigen Leben mit und fiel über ihn her, sondern er fiel vor ihm nieder. Also diese ganze schreckliche Großmacht des Dämonischen, mit der die Menschen, auch wenn sie sich zusammengeschlossen haben, nie fertig wurden, dieser Teufel mit seinen Dämonen sind keine Gegengötter. Sie sind und bleiben deutlich unterworfen dem einen Gott. Und auch hier erkennt der Dämon in dem Mann an, dass Jesus über ihn Herr ist. Bei Gott, dem Sohn, beim Herrn Jesus, auch in seiner Menschwerdung, stellt sich für die dämonische Welt die Frage nicht, wer der Stärkere, wer der wahrhaftige Gott ist, wer alle Macht hat. Es gilt auch für Dämonen, für die ganze jenseitige, unsichtbare Welt, was in Philipper 2, Vers 9 bis 11 steht. Darum, weil er gehorsam war bis zum Tode am Kreuz, hat ihn Gott, der Vater, erhöht, hat ihm den Namen gegeben, der über alle Namen ist, dass in den Namen Jesu sich beugen sollen aller derer Knie, die im Himmel und auf Erden und unter der Erde sind. Und alle sollen zur Ehre Gottes des Vaters bekennen, dass Jesus Christus der Herr ist. Jetzt haben wir schon mehrfach gesehen, dass wo Jesus auftrat und selbst bei einem Paulus in der Apostelgeschichte, die Dämonen bzw. die von ihnen besessenen Menschen nicht weit waren. Ja, oft sieht es so aus, als ob sie geradezu wie Magnete auf Jesus zugingen. Man könnte ja verstehen, dass Menschen von Dämonen geheilt werden möchten und deshalb zu Jesus kommen. Was sie aber in ihrer Dauerbesessenheit in der Regel nicht konnten, deswegen steht an der anderen Stelle, sie wurden zu Jesus gebracht. Und was ist jetzt die Antwort auf die Frage, warum es die Dämonen zu Jesus gezogen hat? Wir finden die wesentliche Antwort in unserem Vers 7 und im Parallelvers aus Matthäus 8. 1. Vers 7, und schrie laut, was willst du von mir, Jesus, du Sohn Gottes, des Allerhöchsten? Ich beschwöre dich bei Gott, quäle mich nicht. Matthäus 8, Vers 29, bist du gekommen, uns zu quälen, ehe es Zeit ist? Die Dämonen gehen also direkt auf Jesus zu und unterwerfen sich, weil da ihr Richter kommt und sie das Gericht aufschieben wollen, darum bitten wollen. Sie wissen, dass Jesus Gott ist, Gott der Sohn. Deshalb beschwören sie auch bei Gott, dem Allerhöchsten, jetzt noch nicht gequält zu werden. Sie bitten, jetzt noch in Ruhe gelassen zu werden, nicht vor der Zeit in der Hölle gequält zu werden. Und deshalb nur die auf den ersten Blick erstaunliche Frage, was willst du von mir? Oder in anderen Übersetzungen, was habe ich mit dir zu schaffen? Interessant auch, dass die Dämonen bei Gott schwören und nicht beim Teufel. Dass sie nicht beim Vater der Lüge schwören, sondern bei dem Gott der größten Liebe und höchsten Wahrheit. Und Jesus, er war zwar bei seinem ersten Kommen nicht zum Gericht, sondern zur Gnade und Erlösung gekommen, aber dennoch hat er die Dämonen nicht in Ruhe gelassen. Das gibt es auch nicht, dass Jesus die Dämonen in Ruhe ihre Arbeit machen lässt. Und damit die Jünger und auch viele weitere Anwesende und wir Leser Entscheidendes lernen können, lässt Jesus es hier zu, dass sein Dialog mit den Dämonen mitzuhören war. Ab Vers 8. Denn er hatte zu ihm gesagt, fahre aus, du unreiner Geist, von dem Menschen. Und er fragte ihn, wie heißt du? Und er sprach, Legion heiße ich, denn wir sind viele. Jesus fragt den Dämon nach seinem Namen. Warum? Es ist die einzige Stelle, wo Jesus einen Dämon nach seinem Namen fragt und auch die einzige, wo ein Dämon seinen Namen nennt oder was auch immer diese Antwort bedeutet. Es ist ja eigentlich kein Name. Und Jesus hat ja, wie schon betrachtet, eine Unmenge Dämonen ausgetrieben. Und deshalb ist es eine falsche Auslegung und erst recht eine falsche Lehre, wenn gesagt wird, dass zum Austreiben eines Dämons dieser zuerst mit Namen angesprochen werden müsste und Jesus das auch getan hätte. Vielmehr will Jesus die Anwesenden ein Stück wissen lassen, wie die Macht aussieht, der er sich hier entgegenstellt. Der Dämon gibt nämlich als Antwort eine Mengenbezeichnung. Legion, sagt er und setzt hinzu, denn wir sind viele. Und ab hier, also auch die ganzen nächsten drei Verse, ist von der Mehrzahl der unreinen Geister die Rede, auch wenn sie sprechen. Der Dämon setzt sich zusammen aus zahlreichen unreinen Einzelgeistern, offensichtlich zusammengehalten von dem, der zu Beginn gesprochen hat. Und ähnlich hat er auch Jesus kurz zuvor vom Satan und seinem Reich gesprochen, als er den Pharisäern erklärt hat, dass ein Reich nicht mit sich uneins sein kann. Und deshalb ihre Anschuldigung, er würde die bösen Geister durch ihren Obersten, durch Beelzebul austreiben, nicht nur unwahr ist, sondern die schlimmste Gotteslästerung war. Und die Namensbezeichnung Legion ist nun mehrfach bedeutsam. Legion war ja ein Fremdwort in der jüdischen Sprache, ebenso wie in der griechischen. Es bedeutet zunächst mal, eine sehr große Truppe. Eine römische Legion umfasste, so sagen die Historiker, etwa 6000 Mann. Waren es auch so viele unreine Geister? Es ist durchaus sehr plausibel, denn sie brauchten eine Herde von 2000 Schweinen. Und dann ist auch die große Plage dieses Menschen nachvollziehbar für sich und sein Umfeld. Für was steht Legion noch? Es steht B für ein entscheidendes Weltreich. Wie schon gesagt, ist es ein Fremdwort bei Juden und Griechen. Griechen stehen ja immer für die Heiden. Also ein Fremdwort eigentlich überall. Aber überall auf der ganzen Welt ist das römische Legion eingegangen und verbreitet. Selbst wir kennen es zumindest aus Asterix. Legion steht für die größte Truppeneinheit der Römer, weltweit bekannt, vorhanden. Und deshalb ist es sehr naheliegend, dass Jesus hier mit seiner Frage und der Antwort den Umständen verdeutlichen will, die Dämonen stehen in Verbindung mit der Welt, dem gegenwärtigen Weltreich, den Weltbeherrschern. Und das Römische Reich ist ja das vierte Weltreich aus Daniel 2, Standbild, dieser Teil eisern und zermalmend, aber auch mit schwächerem Ton vermischt. Wir haben es ja in der Predigt bei Rolf schon betrachtet. Und aus Daniel 7, dort das vierte der vier Tiere, schrecklicher als alle anderen, frisst mit eisernen Zähnen um sich und hat sogar eine begrenzte Zeit Sieg über die Heiligen. Das Römische Reich, wenn wir es in der Geschichte betrachten, hatte in dieser Form zunächst Bestand von 40 vor Christus bis zum Zusammenbruch des Weströmischen Reiches, der Westteil ist der bedeutendere, 476 nach Christus. Das Oströmische Reich, etwas unbedeutender, hatte Bestand bis 1435. Aber im Halbdunkel der Geschichte hat es weiter existiert. In ganz normalen Lexikas oder Wikipedia kann man nachlesen, das römische Kaisertum im Westen, wo 476 der letzte Kaiser in Italien abgesetzt worden war, wurde durch die Krönung von Karl dem Großen im Jahr 800 erneuert. Und dann folgte im 10. Jahrhundert, die Begriffe kennen wir meistens aus der Schule, das Heilige Römische Reich, ab dem 15. Jahrhundert allgemein, als das Heilige Römische Reich deutscher Nation bezeichnet. Es hat im Wesentlichen das gesamte Mittel- und Südeuropa umfasst. Und wir wissen es auch, mit dem Abdanken von Napoleon 1814 gab es dann kein sichtbares römisches Reich mehr. Erst nach dem schrecklichen Zweiten Weltkrieg mit seinen bis zu 70 Millionen Toten wurde wieder an das Sichtbarmachen gedacht. So hat der bekannte Winston Churchill 1946 nach Ende des Krieges gesagt, lasst Europa aufstehen. Und andere Europavisionäre und Politiker, die Namen Luss und Burckhardt sagen vielleicht Insidern etwas, die sagten schon in den 50er Jahren berühmte Sätze wie, im Wesentlichen brauchen wir Europa und die europäische Einheit nicht zu schaffen, sondern lediglich wiederherzustellen. Und ein heiliges römisches Reich europäischer Nation soll gezimmert werden. Also die EU hat die Nachfolge des Römischen Reiches angetreten und das wird auch vielfach so gesehen und man sieht es auch, sie frisst auch um sich. Und nun hat der Apostel Johannes ja auch im damaligen Römischen Reich bei seiner Verbannung die Offenbarung erhalten. Er hat nochmal das vierte Tier aus Daniel 7 gesehen mit der zusätzlichen Offenbarung und Information, dass dieses drei Phasen hat, Offenbarung 13, 1 fortfolgende und 17, Vers 8. Das Tier war, ist nicht und wird aus dem Abgrund heraufsteigen und ins Verderben gehen. Also diese Prophetie hat sich schon zum Teil erfüllt und erfüllt sich noch. Und deshalb nun zurück zu unserem Predigttext. In dieser Begebenheit mit der Legion ist abgebildet, dass das Weltreich, das römische Weltreich und das Gottesreich sich hier gegenübertreten. Und Jesus stellt klar, er ist hier schon der Sieger bei Weitem. Und wenn er wiederkommt, bei seinem zweiten Kommen, wird auch er der Sieger sein. Wie es in Offenbarung 19 heißt, Halleluja, denn der Herr, unser Gott, der Allmächtige, hat das Reich eingenommen. Die Hochzeit des Lammes ist gekommen und seine Braut hat sich bereitet. Wir sehen noch ein weiteres, Verse 10 und 12. Und er bat Jesus sehr, dass er sie nicht aus der Gegend, für dich steht hier, aus dem Heimatland vertreibe. Vers 12, und die unreinen Geister, hier ist schon Mehrzahl, baten ihn und sprachen, lass uns in die Säue fahren. Die Dämonen betrachten also die Erde, diese Welt, diese in Sünden gefallene Welt, als ihre Welt und ihr Gebiet. Erinnert uns daran, der Satan wollte auch ja bei der Versuchung Jesu alle Reiche, die er ihm zeigt, geben. Und das Dämonische sucht immer eine Heimat, eine Ruhe für sich. In der Bibel lesen wir in Matthäus 12, Vers 43, dass Jesus den Pharisäern sagt, das ist übrigens diese Ninive-Stelle, wo Ninive im Neuen Testament auch vorkommt, die Leute von Ninive. Wenn der unreine Geist von einem Menschen ausgefahren ist, so durchstreift er dürre Städten, sucht Ruhe und findet sie nicht. Deshalb bitten die unreinen Geister, konkret in die Säue fahren zu dürfen. Wir sehen auch hier, sie dürfen nicht vorschreiben, das machen wir jetzt oder einfach machen. Sie können nur bitten, nur was Jesus erlaubt. Und wohin wollen sie? In eine riesige Herde, sicher zusammengelegte Herden, Schweineherden. Es ist überwiegend heidnisches Gebiet. Schweine sind ja Israel ein Gräuel. Und sie dachten wohl, Schweine werden nach Gottes Gebot von den Juden gemieden. Und dann bleibt auch der Gott der Juden fern. Das lässt uns vielleicht noch lange weiterleben. Und dann lesen wir weiter, Vers 13. Und er, Jesus, erlaubte es ihnen. Da fuhren die unreinen Geister aus, fuhren in die Säue und die Herde stürmte den Abhang hinunter in den See, etwa 2000, und sie ersoffen im See. Wieder viele Lektionen für die Umstehenden, was das Böse ist, wie es wirkt. Erst auf Jesu Erlaubnis hin können sie es und fahren in die Säue. Und so befremdlich sich das auch liest, so zeigt es doch auch eine andere Realität, die, die wir in Römer 8 lesen. Das Böse nimmt auch Tierwelt und Natur in Besitz. Deswegen seufzt die ganze Schöpfung mit dem Menschen, sehnt sich nach Erlösung. Und hier werden die gesamten 2000 Tiere rasend. Die Hirten können nicht im geringsten etwas verhindern. Alle 2000 Säue ersoffen im See. Nicht die Dämonen, aber die Tiere sind tot. Tot für immer. Die Dämonen brachten den Tieren den Tod, denn sie sind Diener des Satans, der, wie schon Johannes 8, Vers 34 genannt, ein Mörder von Anfang an ist. Und man kann sich vorstellen, dass nach einem Riesenkrach, Geschrei des Mannes, jetzt Todesgeschrei der 2000 Tiere, nun eine gespenstische Stille war. Zeit zum Vertiefen in Gedanken, was Jesus gerade als Lernstoff gegeben hat. Erstens sind Teufel und Dämonen, gefallene Engel, eine Realität. Zweitens halten sie auch zusammen und sind ein Reich mit Macht. Drittens treiben sie einen Menschen, wenn sie ihn ergriffen haben, in Unreinheit, Einsamkeit und Selbstzerstörung. Viertens treiben sie Tiere und Natur auch in den Tod, wenn sie von ihnen Besitz ergriffen haben. Und fünftens wird das Böse am Ende allen den ewigen Tod bringen, die vom Bösen bestimmt werden. Und sechstens das Tröstliche, das auf einer Waagschale alle fünf vorgenannten Punkte überwiegt. Jesus ist stärker. Er ist der Allmächtige. Er ist da gerade gekommen, dass er die Werke des Teufels zerstöre. 1. Johannes 3, Vers 8. Was muss also logischerweise als siebtes kommen bei dieser realen Sachlage? Jeder stellt sich an Jesu Seite, begibt sich unter seinen Schutz. Jeder macht den Herrschaftswechsel. Wie die Leute reagieren, das lesen wir im letzten Abschnitt, unserem dritten und letzten Punkt. Bindung an den Sieger ist notwendig, Verse 14 bis 20. Zunächst die Sauhirten. Sie flohen, verkündeten das in der Stadt und auf dem Lande. Dass es mehrere Hirten waren und sie in der ganzen Gegend die Nachricht verbreiteten, spricht übrigens auch wieder dafür, dass die 2000 Tiere, die aus mehreren Einzelherden zusammengelegte Großherde waren. Sie fliehen nicht zu Jesus hin. Sie fliehen in ihre Welt, zu Stadt und Land. Das nennt man ja auch Urbi et Orbi. Aber für Urbi et Orbi gibt es Sensation statt Segen. Aber immerhin hat es eine Folgebewegung. Die Leute, das allgemeine Volk, von denen lesen wir in Vers 14b, die Leute gingen hinaus, um zu sehen, was geschehen war, und kamen zu Jesus und sahen den Besessenen, wie er da saß, begleitet und vernünftig, den, der die Legion unreiner Geister gehabt hatte, und sie fürchteten sich. Also ihre Adresse ist grundsätzlich die einzig richtige, zu Jesus, zu seinen Leuten. Wer auch sonst könnte den Zusammenhang der Weltgeschichte und alles Geschehene erklären? Wer sonst könnte Geheimnisse offenbaren? Die herbeigekommene Bevölkerung stellt fest, riesige Veränderung bei diesen Menschen, äußerlich und im ganzen Wesen. Vorher nackt und schreiend durch die Gegend rennend, jetzt begleitet, ruhig dasitzend. Vorher ein irres, von Dämonen gelenktes Ungeheuer, jetzt vernünftig, bei klarem Verstand. Und das ist auch ein Beispiel und ein Argument für uns selbst und im Gespräch mit anderen. Wenn man zu Jesus kommt, zum Glauben an ihn, in seinen Herrschaftsbereich, dann wird der Verstand nicht an der Garderobe abgegeben oder abgeschaltet, sondern der Verstand, das Hirn, wird klar und kräftig. Und wir laufen auch nicht rum wie Sau. Wir haben eine geordnete Garderobe. Und das hinzugekommene Volk trifft auch noch auf eine andere Gruppe, die Augenzeugen, Vers 16, und die es gesehen hatten, erzählten ihnen, was mit dem Besessenen geschehen war und das von den Säulen. Wer sind die Augenzeugen? Zunächst mal die Jünger, von denen viele ja wussten, dass die schon länger mit Jesus unterwegs waren, dann aber auch die weiteren Anwesenden, die alles mitbekommen und mitgehört hatten, mitgesehen, und schließlich die Hirten, die Spezialisten für Sauherden. Und deshalb wissen wir es auch heute, historisch, geschichtlich, zuverlässig, immer von denen, die dabei waren. Jetzt haben sich also alle wieder auf den neuesten Stand gebracht und unser Blick wird wieder gelenkt auf die Bevölkerung, die Bewohner von Stadt und Land. Sie sind ja jetzt kundig. Sie haben teilweise mit eigenen Augen gesehen. Sie haben mit eigenen Augen den völlig veränderten ehemals Besessenen gesehen. Und was passiert ist, haben ihnen die Augenzeugen erzählt, ganz frisch war noch alles. Sagen sie jetzt zu Jesus, mein Herr und mein Gott? Oder wenigstens, Herr, bleibe bei uns, denn es will Abend werden. Aber statt bleib hier, kommt ein Geh fort. Vers 17, und sie fingen an und baten Jesus, aus ihrem Gebiet fortzugehen. Nochmal als Erinnerung, Vers 15 am Ende, und sie fürchteten sich sehr. War es diese Furcht vor Jesus und seiner übermenschlichen Macht? Aber warum sollte man vor diesem Jesus Angst haben? Große Ehrfurcht, ja, aber doch keine Angst. Er ist doch der Herr und der Heiland in Person. Aber das Geh fort, meist heißt es ja heute bei uns, bleib mal fort mit deinem Jesus. Das ist zum Weltstandard geworden, damals und heute. Und seinem eigenen alttestamentlichen Volk sagt Jesus mal in einem Gleichnis, dass sie über ihn als ihren eigentlichen Fürsten sagen, wir wollen nicht, dass dieser über uns herrsche. Lukas 19. Was gibt es Vernünftigeres? Was lässt mehr zur Ruhe kommen als Jesu Art, Jesu Reden, Gottes Art, Gottes Reden? Aufgeschrieben von Augenzeugen, angeleitet von Jesus Stellvertreter, seinem Heiligen Geist. Jesus hat von seiner Seite her alles getan. Und nun geh fort. Blicken wir auf Jesus. Was ist seine Antwort? Seine Antwort ist eine Tat. Er geht. Ohne Worte, ohne Lamentieren, Argumentieren. Er steigt ins Boot. Jesus schmerzliches Schweigen ist der Stachel im Gewissen vieltausender Menschen damals und heute, die sehen, hören, lesen, dass er alles für sie getan hat. Und dann doch sagen, aber herrschen soll er über mich nicht. Er soll lieber aus meinem Leben fortbleiben. Aber es gibt einen Lichtblick. Einer durchbricht die große Front der Ablehnung. Wir blicken auf den, der nun aufsteht, der geheilte ehemals Besessene. Vers 18, und als er in das Boot trat, bat ihn der Besessene, dass er bei ihm bleiben dürfe. Wörtlich steht hier der besessen Gewesene. Er will in doppelter Hinsicht mit Jesus im Boot sein. Er will in seine Schule, will sein Jünger sein. Er will auch seine Heimat verlassen und vom Ost ans Westufer mitfahren. Er will aus Dankbarkeit für das, was Jesus getan hat, in die Jüngerschaft. Das ist das beste Motiv überhaupt. Er hat erkannt, was Jesus in Johannes 15, Vers 5 sagt, wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht, also viel gute Frucht, statt vom Bösen bestimmten Schaden wie bisher. Der Mann singt also das Lied von Philipp Spitta, auch wenn es das damals noch nicht gegeben hat, bei dir, Jesu, will ich bleiben. Und was ist Jesu Antwort darauf? Was ist die Antwort auf dieses Gebet, denn eine an Jesus gerichtete Bitte ist ja ein Gebet? Jesus antwortet praktisch dem Mann, das Lied bei dir, Jesu, will ich bleiben, geht ja weiter mit stets in deinem Dienste stehen und will auf deinen Wegen gehen. Und er gibt ihm deshalb einen anderen Jesusdienst und anderen Jesusweg. Vers 19, aber er ließ es ihm nicht zu, sondern sprach zu ihm, geh hin in dein Haus zu den Deinen, und verkünde ihnen, welch große Wohltat dir der Herr getan und wie er sich deiner erbarmt hat. Wir sehen und lernen mit dem Mann, eins zu eins abgelehnte Gebete gehören ganz normal zum Glaubensleben, selbst am Anfang nach einer Bekehrung. Jesus, wahrer Gott und die Liebe in Person, sieht weiter und liebt tiefer, als wir es beim besten Willen wissen und gewissen können. Aber Jesus gibt auch immer Auftrag und Weg. Er sagt, bleib nicht mit mir am Westufer, sondern indem du mir am Ostufer dienst, sind wir bleiben zusammen. Ja, der vorher schrecklich Besessene bekommt einen persönlichen Vorgeschmack, ganz persönlich auf Himmelfahrt und Pfingsten. Jesus geht, aber mit und in seinem Geist, in seiner Kraft, darf dieser Mann im Osten dienen. Und er bekommt einen klaren Missionsauftrag für schwerpunktmäßig Heiden. Und wir sehen hier auch, dass sich Jesus von einem geheilten und gereinigten Sünder gern bekennen lässt. Er gebietet es sogar. Von Dämonen will er sich aber keinesfalls bekennen lassen. Und er sagt, geh hin. Da steckt auch eine Verheißung drin, wenn er sagt, dein Haus und die deinen. Er hat wieder Heimat, er ist wieder bei der Familie, er wird auch geistliche Brüder und Schwestern finden. Und dann steht hier noch, verkündige. Was soll er denn verkündigen? Wen oder was? Den Herrn und seine Wohltat, sein Erbarmen, also letztlich das Evangelium von Jesus. Vor allem auch der Inhalt, dass auf Jesus Seite nicht Untaten sind, sondern Wohltaten. Und dass das ganze Heil 100% Erbarmen ist und 0% Verdienst oder Leistung. Und wie reagiert der Mann? Sagt er, im Osten bleibe ich nicht, da hatte ich nur furchtbare Zeiten und fruchtbare kann ich mir dort nicht vorstellen. Ostwind, Ostzone, was kann aus dem Osten schon Gutes kommen? Nein, in Vers 20 lesen wir, und er ging hin und fing an, in den 10 Städten auszurufen, welch große Wohltat ihm Jesus getan hatte. Es gibt ja im christlichen Glauben die 3 großen G, Gottes Wort, Gebet, Gemeinschaft, und die 3 kleinen G, ganz, gern und gleich. Die sind auch um ein Vielfaches wichtiger und sollten uns viel mehr bestimmen als die 2G und 3G, von denen man derzeit so viel spricht. Und bei den 3 kleinen Gs ist uns dieser Mann großes Vorbild. Ganz, mit ganzer Person, ganz im Einsatz. Gern, ohne Murren, sondern in der Freudigkeit Jesu. Er tut es auch laut, das heißt ja, er ruft aus, also nicht verschämt. Und gleich, er fängt sofort an, erfüllt er Jesu Auftrag. Er brennt für Jesus, der ihm Heil und Heilung geschenkt hat. Im von Jesus bestimmten Gebiet, da wo er sowieso eigentlich zu Hause ist. Die 10 Städte, auch Dekapolis genannt, ist sein Missionsfeld. Der Verbund umfasste 10 Städte, die im heutigen Jordanien und teilweise Israel liegen. Bekanntere Namen sind da schon genannte Gerasa, Hippo, Philadelphia und teilweise auch Damaskus. Der höchste Bevölkerungsanteil waren Griechen, aber auch viele Juden waren dort. Er verkündigt, was er als Auftrag bekommen hat. Vers 19, Gott, den Herrn, hier steht Gott, also Gott der Vater, und seine Taten soll er verkündigen. Und in Vers 20 lesen wir, dass er Jesus und seine Taten verkündet. Er verkündet also, dass Jesus Gott ist. Und dass wer Jesus sieht, der sieht Gott, den Vater. Und obwohl er nicht mit ins Jüngerboot durfte zur weiteren Schulung, hat er also schon mehr verstanden als heute viele Theologen nach 7 Jahren Studium, dass nämlich Jesus Gott ist. Und erzählen, was Jesus an mir getan hat, das ist die kurze und beste Definition von Mission. Und deswegen ist Mission auch sofort möglich, auch für jeden von uns. Und David, der macht es auch schon genauso. Im Psalm 66, Vers 16 sagt er, kommt her, höret zu, alle, die ihr Gott fürchtet, Furcht hatten ja die Leute hier auch, ich will erzählen, was er an mir getan hat. Und der letzte Halbsatz, der lenkt unseren Blick dann auf genau diese Bewohner von Dekapolis, vom 10-Städte-Gebiet. Jedermann, das belegt wieder, dass der Mann auch überall hinging, jedermann verwunderte sich, oder andere Übersetzung, staunten, alle staunten. Staunen ist noch nicht Glauben, aber es ist ein erster großer Schritt dahin. Und verwundern, da steckt drin, dass wir das Wunder des Heilwerdens, des Befreitwerdens vom bösesten Bösen bestaunen und tief betrachten. Damit sind wir am Ende der Predigt, des Predigttextes. Wir haben das Befreitwerden von der Knechtschaft des Bösen tief betrachtet. Nun sind wir dran. Stellen wir uns doch auch ganz auf die Seite des Siegers Jesus Christus, dem Herrn aller Herren. Und bezeugen wir ihn ganz einfach, was er an uns, an mir, an dir getan hat. Amen.